HR-Info-Funkkolleg. Religion macht Politik.
In den 1990er Jahren kam der Krieg nach Europa. Auf dem Balkan eskalierten alte und neue Konflikte. Krieg im Namen der Religion. Hören Sie jetzt Folge 19 des HR-Info-Funkkollegs von Stefan Oschwart.
Das ist ein historischer Tag, sagt der bosnische Präsident Alija Izetbegovic an jenem 1. März 1992. Und er meint damit das Referendum über das Ausscheiden Bosnien-Herzegowinas aus dem jugoslawischen Staatenbund.
Alija Izetbegovic hätte ahnen können, was folgen würde. Die serbisch-dominierte jugoslawische Volksarmee hatte bereits Slowenien angegriffen, nachdem das Land seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Auch mit Kroatien war die Führung in Belgrad wegen der Abspaltung von Jugoslawien im Krieg. Die bosnischen Serben hatten bereits ein Jahr vor dem Referendum in Sarajevo ein eigenes Parlament gegründet und die Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Bosniens boykottiert. Der Anführer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, hatte gedroht.
Was ihr macht, ist nicht gut. Wenn ihr Bosnien-Herzegowina auf diesen Weg bringt, dann bringt ihr es auf den Weg der Hölle und des Leidens, den Slowenien und Kroatien schon gegangen sind. Ihr führt damit Bosnien in die Hölle und das muslimische Volk in die Vernichtung, denn es kann sich nicht verteidigen, falls es hier zum Krieg kommt.
Es ist die Drohung eines serbisch-orthodoxen Politikers gegen die Hälfte der Bevölkerung seines Landes, gegen die Bosniaken, bosnische Muslime.
Einen Monat nach dem Unabhängigkeitsreferendum beginnt im April 1992 der Krieg in Bosnien. Orthodoxe Serben kämpfen gegen muslimische Bosniaken, später dann auch katholische Kroaten gegen Bosniaken und Serben. Einige tausend Mudschahidin, muslimische Kämpfer aus dem arabischen Raum, kommen den Glaubensbrüdern in Bosnien zu Hilfe.
Der Schweizer Historiker Oliver Jens Schmidt lehrt am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Er beschreibt die Situation nach dem Zerfall des sozialistischen Projekts Jugoslawien Anfang der 1990er Jahre.
Es war keine Leitideologie mehr da und dann traten plötzlich diese Verquickung von Religion und Nation als neues Deutungskonzept auf. Und die Gegner, und es gab ja auch im frühen Jugoslawien genügend Gegner dieses Nationalismus, hatten keine Antworten. Es war eine Rückkehr zu einer sehr einfachen Konstruktion, eine klare Nachricht, die konfessionelle Zugehörigkeit entscheidet.
Die Kroaten propagierten ihr Nationalprojekt als Bollwerk gegen den Islam, die Serben als Verteidigungskrieg gegen die Türken und die bosnischen Muslime als Überlebenskampf. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington bezeichnet den Bosnienkrieg in seinem Buch Kampf der Kulturen deshalb auch als typischen Bruchlinienkrieg.
Alle drei Primärbeteiligten hätten unterschiedlichen Kulturkreisen und unterschiedlichen Religionen angehört, sagt Samuel Huntington. Waren die Balkankriege der 90er Jahre also Religionskriege? Nein, meint der bosnischstämmige Politologe Vedran Djihic vom Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien.
Die Religion hat in all diesen Kriegen eine Rolle gespielt, gerade in Bosnien, also wo man in kleinsten Städten alle drei Gotteshäuser hatte und wo sie gemeinsam gelebt haben, ist es dann ganz klar, dass das sehr vehement auch entlang der Religionsdefinitionen irgendwie geführt wurde. Woanders, wo eine geschlossene Bevölkerung gelebt hat, sagen wir in bestimmten albanischen Siedlungsgebieten im Kosovo, haben zwar die serbischen Militärkräfte auch die Gotteshäuser zerstört, aber das war eine andere Form der Kriegsführung.
Bis auf den eher säkular geprägten Kosovo seien nationalistische Politiker in den Balkankriegen eine symbiotische Verbindung mit religiösen Würdenträgern eingegangen. Die Verknüpfung von Religion und Nationalismus sei aber nicht neu. Sie geht auf das 19. Jahrhundert und das beginnende 20. Jahrhundert zurück, als die Nationen auf dem Balkan, wie es hieß, erwachten und sich gegen das islamisch geprägte Osmanische Reich auflehnten. Damals entstanden Unabhängigkeitsbewegungen mit stark religiöser Aufladung, meint der Wiener Politologe Vedran Djihic.
Großkroatien war eben ein katholisches Großkroatien für die kroatische Nation. Großserbien wurde als ein orthodoxes Großserbien gedacht. Die anderen, die nicht dazu gepasst haben, wie die Bosniaken, die eine Schnittmenge waren zwischen diesen beiden Großstaatsprojekten, wurden gedanklich, aber auch manchmal wirklich politisch einverleibt.
So teilten die Präsidenten von Serbien und Kroatien, Milošević und Tudjman, die Landkarte von Bosnien in Geheimgesprächen auf. Daraus folgte ein Krieg im Kriege. Im multireligiösen Mostar hatten 1992 muslimische Bosniaken und katholische Kroaten noch gemeinsam gegen orthodoxe Serben gekämpft. Später wandten sich die katholischen Kroaten auch gegen die Muslime.
Ein Kriegsziel in Bosnien war damals, nicht nur ethnisch einheitliche Gebiete zu schaffen, sondern auch religiös einheitliche. Die Muslime wurden zu einer Art Verschiebemasse, auch konfessionell. Sie seien verirrte Christen, behauptete die Kriegspropaganda in Serbien und Kroatien. Oliver Jens Schmidt.
Das ist ein Narrativ, das finden Sie tief in den serbischen Nationalkonstruktionen, auch zum Beispiel im berühmten Bergkranz.
Also dem montenegrinischen Nationalepos, das ein montenegrinischer Fürst, ein Erzbischof, verfasst hat. Ein hoher Geistlicher. Petar Petrovic Njegosch. Die Grundidee ist die: Die Türken, also die Muslime, sind Verräter an der eigenen Nation. Und das Land muss von diesen Verrätern gereinigt werden. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, den Verrat zu korrigieren, indem man zur Religion der Väter zurückkehrt und diesen historischen Fehler auslöscht. Es ist ein tiefsitzender Gedanke, der in den 90er Jahren noch einmal ganz massiv mobilisiert wurde. Aber er war eben nicht neu.
Konfessionswechsel hatte es auf dem Balkan immer wieder gegeben. Es war ein Ausrichten an den jeweiligen Verhältnissen. Im Osmanischen Reich wurde man Muslim, um Steuervorteile zu bekommen. Während des Bürgerkrieges im Zweiten Weltkrieg zwangen sogenannte Ustaschi, Kämpfer von Hitlers kroatischem Vasallenstaat, Serben zu katholischen Zwangstaufen. Und auch in den Kriegen der 90er Jahre ist die Religionszugehörigkeit unbeständig. Religion als Kriterium für Zugehörigkeit zur Nation.
Auch der serbische Nationalismus beruht ja auf der Vorstellung nach dem Vordenker Vuk Stefanović Karadžić Anfang des 19. Jahrhunderts, dass der Vollserbe orthodox ist, dass es aber auch katholische und muslimische Serben gibt, die aufgrund der Sprache Serben sind, aber eben defekte Serben, weil ihnen noch der Übergang zur Orthodoxie fehlt. Und man konnte das im Bosnienkrieg beobachten, dass Menschen, die zur Orthodoxie übergetreten sind, unter Zwang oder einfach aus Verzweiflung, um das eigene Leben zu retten, dann plötzlich als vollwertige Serben galten.
Im Bosnienkrieg und später auch im Kosovo-Krieg tauchte an vielen Häusern in serbisch besetzten Gebieten ein Symbol auf.
Das serbische Kreuz mit den vier kyrillischen Buchstaben für S. Es steht für Samo Sloga Srbina Spasava. Nur die Einheit rettet die Serben.
Und die leben im heutigen Kroatien, Kosovo, Bosnien, Montenegro und Mazedonien. Das Serbenkreuz geht auf die byzantinische Reichsflagge zurück. Die Orthodoxie beansprucht das Erbe von Byzanz, also Ostroms. Das Serbenkreuz verbindet religiöse Symbolik mit politischem Anspruch. Florian Bieber leitet das Zentrum für Südosteuropa-Studien in Graz.
Die orthodoxe Kirche, nicht nur die serbische, sondern natürlich alle orthodoxen Kirchen, erheben den Anspruch, die eigene Nation religiös zu vertreten. Das heißt, sie haben immer diese Idee der Nationalkirche sehr tief verankert. Das heißt, sie erheben immer einen exklusiven Anspruch auf das Territorium, in dem sie die Angehörigen der eigenen Nation verorten. Orthodoxe Kirchen geben ungern Territorium auf, genauso wie Staaten. Das heißt, sie haben eine sehr territoriale Vorstellung im Vergleich gerade zu Islam oder Katholizismus, wo das Territorium eine weniger klare Rolle spielt.
Die politische Groß-Serbien-Landkarte entspricht damit der Einflusssphäre der serbisch-orthodoxen Kirche. Geistliche machen die großserbische Sache auch zu ihrer eigenen. Der serbisch-orthodoxe Patriarch Pavle segnete Waffen von serbischen Kämpfern. Die katholischen Würdenträger in Kroatien wiederum machten in Hirtenbriefen Stimmung für die kroatische Sache. Alija Izetbegovic erklärte gefallene Kämpfer zu Märtyrern. Religion wirkte so als Booster, als Verstärker des jeweiligen Nationalismus. Und die religiösen Führer beteiligten sich. Oliver Jens Schmidt.
Hier haben natürlich die Kirchen, aber in der Regel und in erster Linie die serbisch-orthodoxe Kirche, die ja im Gegensatz zur katholischen Kirche keine universale Kirche ist, sondern nur den Anspruch vertritt, eine Nation zu vertreten, auch wesentliche Hilfestellung geleistet, sowohl ideologisch wie auch dann durch das Segnen zum Beispiel von Waffen, von paramilitärischen Einheiten und zum Teil auch durch die Beteiligung von Geistlichen an Verbrechen.
Religiöse Symbole im Krieg. Waffen, Uniformen und Panzer sind mit Kreuzen und Rosenkränzen geschmückt. Kämpfer tragen Stirnbänder mit arabischen Schriftzeichen.
Religion hilft dabei, nicht nur ein Wir zu konstruieren, sondern auch negative Bilder des Anderen, sagt der bosnischstämmige Politologe Vedran Djihic.
Für viele Menschen vermittelt die eigene Religion dann ein gewisses Gefühl der Wärme, der Vertrautheit und des Vertrautseins. Eben gerade in den 90er Jahren haben gezeigt, sobald es eben eine allgemeine gesellschaftliche Krise gibt, sobald die staatlichen Strukturen zerfallen und abbröckeln und sobald dann die einzelnen Nationalstaatsprojekte sich konflikthaft zueinander aufstellen, in dem Moment verkehrt sich das Positive in das Trennende und dann ist eben jener oder jene, die auf der anderen oder der auf der anderen Seite steht und der dann orthodoxer Serbe oder muslimischer Bosniake oder katholischer Kroate ist, dann ist er dann der personifizierte Gegner. Und diese Konstruktion des Anderen erfolgte auch sehr stark mit religiösen Mitteln.
So erzählt in den 1990er Jahren das serbische Propagandalied Četniksturm im Stil eines serbischen Volksliedes eine Art Dolchstoßlegende. Das Narrativ: Muslimen generell könne man nicht trauen. Und besonders nicht dem bosnischen Präsidenten Izetbegovic. Das serbische Volk müsse sich verteidigen. Sänger ist der serbische Kämpfer Dragutin Knežević, der selbsternannte Fürst der Krajina von Knin mit dem Spitznamen Krunica, also Krönchen.
Im Text von Četniksturm verunglimpft ein Serbe die bosnischen Muslime. Die serbischen Milizionäre, die Četniks, benannt nach den Königstreuen im Zweiten Weltkrieg, werden als Helden dargestellt, als Grenzwächter. Solche Lieder zeichnen ein verzerrtes Bild vom Nachbarn, verstärkt auch im Radio, Fernsehen und in der Presse. Ein Propagandabild des Nachbarn, mit dem man noch vor kurzem zusammengelebt und den gleichen Wortschatz hatte. Und nicht zuletzt die typisch bosnischen Cevapi mit Kajmak verzehrt hat.
Wie hätte man einen Serben von einem Kroaten irgendwo in Bosnien unterscheiden können? Das war dieselbe Dialektgruppe des Serbo-Kroatisch-Kroater-Serbischen. Es waren genau dieselben kulinarischen Gewohnheiten, es waren genau dieselben Filme, die man gesehen hat und genau dieselbe Musik, die man gehört hat und vieles, vieles mehr. Das heißt, da gab es eben keine dominanten Unterscheidungsmerkmale anderer Art, um die Nation zu konstruieren. Und man hat auf die Religion zurückgegriffen.
Der Furor richtet sich in den Kriegen der 90er Jahre nicht nur gegen die Menschen, sondern auch die sichtbaren Symbole ihrer Religion. Moscheen, Kirchen und Klöster werden zerstört. Serbische Granaten zielen auf die Nationalbibliothek in Sarajevo und damit auf das kulturelle Erbe eines muslimisch geprägten Bosnien.
Neue Symbole ringen im Wortsinn um die religiöse Lufthoheit. So lässt der montenegrinische Patriarch Amfilohije mit dem Hubschrauber eine orthodoxe Metallkirche auf eine Bergspitze oberhalb von Budva an der montenegrinischen Adriaküste transportieren. Über der bis heute geteilten Stadt Mostar in der bosnischen Herzegowina steht auf dem Berg ein riesiges Kreuz. Florian Bieber vom Zentrum für Südosteuropa-Studien in Graz.
In der Hinsicht sind religiöse Symbole oftmals nichts anderes als eine Art Stellvertreter-Symbol für nationale Symbole. Das heißt, wenn man in Bosnien eine katholische Kirche baut oder eine orthodoxe Kirche baut oder eine Moschee baut, sagt man, hier leben Serben, hier leben Kroaten oder hier leben Bosniaken. Das heißt, es geht um diese Nationszugehörigkeit.
Heide Žile, Heide Žile, Heide Žile, Heide Žile, Krstiću, Heide Krle. Im Sommer 1995 erobern serbische Kämpfer die ostbosnische Stadt Srebrenica. Beim Marsch durch die frisch eingenommene Stadt befiehlt General Ratko Mladic, eine Flagge mit dem türkischen Halbmond zu entfernen.
Evo nas 11. Juli 1995 godine.
An das heimische Publikum gerichtet, sagt der mittlerweile als Kriegsverbrecher verurteilte Mladic, er mache dem serbischen Volk diese Stadt zum Geschenk. Das sei Rache an den Türken.
Wenig später ermorden serbische Kämpfer etwa 8000 muslimische Jungen und Männer.
Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wird Mladic 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Irinej, nennt das Urteil Teufelstaten der weltweit Mächtigen. Der Osteuropa-Historiker Oliver Jens Schmidt.
Es wurden Ängste geschürt, die mit der unaufgearbeiteten Geschichte des Bürgerkriegs im Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, dass hier Ustascha, kroatische Ultranationalisten und muslimische Extremisten einen Genozid vorbereiteten am serbischen Volk. Und das war die Botschaft von wichtigen Teilen der serbischen Elite und insbesondere auch der serbischen Kirche.
Es ist ein Tag, der den Serben heilig ist. Der Vidovdan, der Sankt-Veitstag am 28. Juni. An diesem Tag wird der verlorenen Schlacht auf dem Amselfeld gegen das Heer der Osmanen im Jahr 1389 gedacht. Die Schlacht auf dem Amselfeld ist aus serbischer Sicht ein Tag der Niederlage. Sie markiert den Sieg der islamischen Osmanen über die christlichen Heere und besiegelt die jahrhundertelange Dominanz des Islam auf dem Balkan. 1989, 600 Jahre danach, stimmt Slobodan Milošević die Serben auf dem Amselfeld auf die kommenden Kriege ein.
Heute, 6 Jahrhunderte später, befinden wir uns wieder im Kampf und stehen vor neuen Kämpfen.
Kosovo ist für die Serben beides. Erinnerung an das einstige mittelalterliche Großreich der Serben, aber auch Sitz der religiösen Heiligtümer. Das Kloster Dečani im Kosovo. Wie dieses Kloster stehen zahlreiche Heiligtümer des Kirchenlandes dort, wo immer weniger Serben leben. Der Kosovo-Mythos erzählt vom verlorenen Kampf der christlichen Krieger gegen den Islam auf dem Amselfeld.
»2004 brennen im Kosovo serbisch-orthodoxe Klöster und Kirchen. Kosovo-Albaner haben sie angezündet.« Sie schwenken dabei die rote Fahne mit dem Doppeladler, ein albanisches Nationalsymbol, kein religiöses. Die internationale Schutztruppe KFOR, zu der auch Bundeswehreinheiten gehören, kann die Zerstörungen nicht verhindern.
Die Kriege im Kosovo und in Bosnien bringen neue Akteure auf den Balkan. Aus dem Iran, den Emiraten oder der Türkei. Mit ihnen verbreitet sich eine rigide Auslegung des Islam. Jahrelang predigt in der Hauptmoschee von Pristina der Imam Šefčet Krasniqi die Version des Islam, die er in Saudi-Arabien studiert hat. In Internetvideos verbreitet er diese Botschaft.
Es ist nicht erlaubt, Geburtstag zu feiern, Kekse oder Süßigkeiten zu backen. Das sind Sünden und die haben keinen Platz im Islam.
Islamisten der Bewegung Bashkohu, zu Deutsch gemeinsam, skandieren wörtlich: Schwule raus, ihr seid schmutzig, und bedrohen Homosexuelle in Kosovos Hauptstadt Pristina. Der frühere Bosnienkämpfer Fuad Ramici sagt im ARD-Interview:
Die EU und die westliche Welt haben eine christliche Grundlage. Und nicht alles, was von dort kommt, passt zu uns. Homosexualität werden wir nie akzeptieren.
Ein Wertekonflikt. Auch im Neu-EU-Land Kroatien agitiert die katholische Kirche in Referenden erfolgreich gegen die Homo-Ehe und einen liberalen Sexualkundeunterricht. Im Kosovo füllen islamische Akteure das Vakuum, das die Europäische Union hat entstehen lassen, meint Historiker Oliver Jens Schmidt.
Gerade in Kosovo, das ja geprägt wird von einem säkularen Nationalismus, bildet der Islam nie eine Rolle. Es ist aber so, dass nicht nur die Türkei, sondern verschiedene arabische Staaten, Saudi-Arabien, die Golfstaaten, ganz massiv aufgetreten sind, und zwar mit sehr viel Geld in einer Gesellschaft, die sich in einer schweren, auch sozialen Krise befindet. Vergabe von Stipendien, aber auch Dingen wie zum Beispiel Zugang zu Gesundheitsversorgung, Vergabe auch von kleinen Sozialleistungen, wenn man das Kopftuch trägt oder sich plötzlich einen Bart zulegt.
Here after the turn of the 7th century Hijri, on the footsteps of a land bathing in the vastness of three great seas, Islam would make its second entry into Europe.
Der Balkan ist ein Rekrutierungspool für den sogenannten Islamischen Staat. Die Islamisten propagieren ein Balkan-Kalifat. Propagandavideos werben gezielt um Kämpfer für den Dschihad in Syrien oder im Irak, indem sie die Angst vor einem neuen Srebrenica schüren. Hunderte Männer aus Bosnien, aus dem Kosovo, aus Montenegro, aus Mazedonien, Albanien und dem südserbischen Sandschak folgen dem Ruf der Radikal-Islamisten.
Esad Kundakovic beugt sich über seine Nähmaschine in Novi Pazar im Süden Serbiens, nicht weit von der Grenze zum Kosovo entfernt. Die Gegend ist muslimisch geprägt. Esad hatte zwei Söhne. Sein ältester, Eldar, ging 2013 nach Syrien. Starb dort als Gotteskrieger.
Eines Tages gingen wir zur Arbeit in den Laden. Er schlief noch. Dann rief er uns an. Papa, ich bin bereits über die Grenze, macht euch keine Sorgen. In der Nacht rief er aus Istanbul noch einmal an. Er schaue sich ein bisschen um, besuche die Moscheen, komme dann zurück nach Novi Pazar. Zwei Tage später erzählte er uns, ich habe mich an der Universität eingeschrieben, bete zu Gott, dass ich diesem Volk hier zu Nutzen sein werde. Da war mir alles klar.
In der Furkan-Moschee trafen sich die Radikalen. Eldar, aber auch der Mann, der 2011 auf die US-Botschaft in Sarajevo Schüsse abgefeuert hatte. November 2015. Zwei Soldaten sind erschossen worden. Die Polizei findet bei dem Attentäter Propagandaschriften des IS. Auch Salafistendörfer wie Gornja Mauca gelten als Rekrutierungsbüros für den Dschihad. Bei den Attentaten von Paris wurde aus Kalaschnikows aus Bosnien geschossen, heißt es. Spätfolgen des Krieges, sagt Vedran Djihic.
In den Kriegen hat man gewusst, man kämpft, um zu überleben. Nach den Kriegen wollte man Dinge aufbauen. Und heute was jetzt? Also Europa schaffen wir nicht, also ist zu weit weg. Demokratie haben sie uns versprochen und reden sie weiterhin davon. Wir sehen viel zu wenig davon. Wo gehöre ich hin? Und das ist dann irgendwie ein Moment, wo sehr viele dann gerade in religiösen Kreisen etwas Authentisches suchen, etwas Warmes, etwas Autochtones, wo man sagt, die kümmern sich um mich. Die zweite Dimension ist, dass natürlich diese kleinen Gemeinschaften sich auch dadurch definieren, dass sie von der äußeren Umwelt abgrenzen. Und auch im Alltag findet man das immer wieder, dass eben diese Salafisten versuchen, den wahren Glauben, den richtigen Glauben zu vermitteln.
Radikale wirken als Sittenwächter vor den Moscheen. Studentenvertreter setzen ein Vorlesungsverbot während des Freitagsgebets in Sarajevo durch. Einkaufszentren verbannen Alkohol. Bärte und Kopftücher sind jetzt häufiger zu sehen. Aber, sagen Terrorexperten in Bosnien, seit 2016 gibt es kaum noch Ausreisen nach Syrien oder in den Irak, weil die islamische Gemeinschaft versucht, die Radikalen zu integrieren. Und weil die Sicherheitsbehörden in allen Balkanländern mit harter Hand gegen Dschihadisten vorgehen.
Doch wie können Christen, Orthodoxe und Muslime wieder in Frieden leben? Viele Flüchtlinge sind nach dem Bosnienkrieg nicht zurückgekehrt.
Was überall fehlt, ist eine Aufarbeitung der Kriege. Alle Seiten sehen sich vor allem als Opfer. Das mache Versöhnung schwierig, meint Florian Bieber.
Zutiefst sind alle drei, gerade in Bosnien, auch in den 90er Jahren instrumentalisiert worden und haben sich instrumentalisieren lassen. dass sie jetzt in der Lage wären zu sagen, wir müssen selber mal reflektieren, über was haben wir mit angestellt. Denn letztendlich, wie kann man über Versöhnung reden als Religionsgemeinschaft, wenn führende Vertreter der Religionsgemeinschaften in den 90er Jahren in wichtigen Machtpositionen waren und zumindest die Politik nicht kritisiert haben und oftmals sogar gut geheißen haben.
Religion, Macht und Politik auf dem Balkan. Das war Folge 19 des hr-info-Funkkollegs von Stefan Oschwart. Diese und alle bisherigen Folgen gibt's zum Nachhören auf funkkolleg.de und das Begleitbuch Mächtige Religion im Buchhandel. Mein Name ist Heike Liesmann.